Hallo, lieber Daniele, erstmal. Eigentlich müssen wir dich nicht vorstellen, tun es trotzdem Friedensforscher und Historiker. Und du hast mir mal ganz zu Beginn, ich glaube, das war bei unserem allerersten Gespräch, was wir damals hatten, gesagt, dass du als Historiker natürlich eigentlich immer erst 5 oder 10 oder 20 Jahre später was sagen kannst. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute schon zur amerikanischen Wahl Stellung beziehst. Man könnte sagen, wir haben ein neues Feld geschaffen, den Express-Historiker. Natürlich in sehr hoher Qualität.
Instant Historiker extra stark.
Ist ja schon seit 3 Stunden ist es jetzt sicher, dass Donald Trump der neue Präsident ist. Dann ist es historisch. Ich hätte vielleicht früher länger zugewartet, aber ich habe es jetzt auch verfolgt, dass also dann Pennsylvania gewonnen hat und die anderen Swing States, South Carolina, dann wurde es dann langsam klar, Wisconsin war dann wirklich, dann war es deutlich. Und der Senat ist auch eindeutig an die Republikaner gegangen. Jetzt beim Repräsentantenhaus ist es noch unklar. Da kann ich noch nichts dazu sagen.
Aber wozu du sicherlich was sagen kannst, was bedeutet diese Wahl aus deiner Sicht, vor allem als Friedensforscher, für die Welt und für den Frieden in der Welt?
Ja, das ist eigentlich noch unklar. Also die Sprengung von Nord Stream wird jetzt auch Donald Trump nicht aufklären wollen. Das ist ja vielleicht das Verhältnis von den USA zu Deutschland. Da muss man ja schauen, dass der wesentliche Akt diese Sprengung von Nord Stream war. Und der amerikanische Journalist Seymour Hersh hat gesagt, das war Joe Biden, also sozusagen der Vorgänger von Donald Trump. Aber ich glaube nicht, dass Donald Trump dieses doch schwierige Dossier anfasst, weil wenn er das aufklären würde und wenn dann rauskommen würde, dass tatsächlich Seymour Hersh recht hat mit seiner Analyse, dann würde es die Beziehung zu Deutschland extrem kompliziert machen, weil das ist ein Kriegsakt. Also eine Pipeline in einem fremden Land sprengen, das ist nicht einfach so eine Kleinigkeit, sondern das wäre ein Kriegsakt von den USA gegenüber Deutschland. Das war am 26. September 2022. Also da erwarte ich mir von Donald Trump eigentlich keine neuen Einsichten. Was schon viel diskutiert wird, ist natürlich jetzt das Dossier Ukraine, wo Donald Trump ja auch und sein Vize Vance gesagt haben, wir wollen diesen Krieg nicht weiterführen. Dieser Krieg wurde ja vor allem von Präsident Biden sehr stark mit Waffen und mit Geld angefeuert. Und wenn Trump die Waffen und das Geld zurückzieht, dann könnte tatsächlich Zelensky in der Ukraine diesen Krieg sehr schnell verlieren. Das ist aber nicht klar, ob das wirklich passiert. Trump hat ja gesagt, er werde das noch bevor er ins Weiße Haus einzieht, also sozusagen im Dezember, werde das Thema lösen. Ob ihm das gelingt, weiß ich nicht. Wir können das auch gerne vertiefen. Und der dritte Punkt, der mich interessiert, ist natürlich Israel. Und da sehe ich auch nicht, dass Donald Trump jetzt Benjamin Netanyahu in den Arm fallen wird, sondern Netanyahu, ich habe vorher auch mit sehr viel Interesse Karin Leukefeld zugehört, Netanyahu führt ja, das muss man offen sagen, einen sehr rücksichtslosen Krieg gegen die Palästinenser, mehr als 40.000 Tote im Gazastreifen, und er führt einen Krieg im Libanon, und ja, es ist auch die Spannung mit dem Iran ist da, und da haben viele gedacht, ja, was könnte denn passieren, wenn jetzt Kamala Harris gewählt wird oder Donald Trump, aber beide haben eigentlich im Vorfeld schon klar gemacht, dass sie Israel weiterhin unterstützen werden. Also das sind die 3 Punkte, Deutschland, Ukraine, Israel.
Ja, da, zum Thema Nord Stream, danke, dass du das immer wieder ansprichst, Daniela. Das ist ja sozusagen das deutsche 9-11, könnte man sagen. Und ich habe übrigens gehört, dass Trump schon angefragt hat, er könnte ein VW-Werk in China sprengen, ob er dann auch den höchsten deutschen Orden verliehen bekommt für gute transatlantische Beziehungen. Also ist eine weitere Möglichkeit, sich lächerlich zu machen. Also das ist, ich wollte auch noch mal darauf eingehen, also die ganze Situation, ist das so, also wie siehst du das? Ist Trump dadurch, dass er ungewöhnlich ist und auch mit ziemlich viel Selbstbewusstsein ausgestattet ist, und er hat ja mit Ausnahme von einigen Aktionen, also gerade in Bezug auf Israel und Iran, habe ich nicht allzu viel Hoffnung. Er hat ja Soleimani, war verantwortlich dafür, dass er ermordet wird, wobei die Iraner übrigens darauf geantwortet haben, sie wollten Rache nehmen und hatten aber das Problem, dass sie keinen Helden in den USA finden konnten, wie Soleimani. Also ist eine interessante Aussage. Aber ist das, ist, Gibt es Chance, dass Biden Trump aufgrund seiner anderen Einstellung als Biden, Biden ist quasi die Sprechpuppe des amerikanischen Sicherheitsstaates gewesen. Trump ist unberechenbarer. Ist das eine Chance für uns, für Europa?
Ja, eine Chance ist es schon, aber es ist einfach völlig unberechenbar, wie du richtig sagst. Also wenn man so die Medien anschaut, war in der ARD und ZDF haben im Vorfeld eigentlich immer Kamala Harris gelobt. Sie sei klug und sie sei gebildet und sie sei friedlich und sie sei gut für die Welt und so. Also auch in der Schweiz SRF und in Österreich ORF, also die großen Fernsehketten, die es in Österreich, Deutschland und der Schweiz gibt, die haben sich solide neben Kamala Harris positioniert und jetzt sind sie extrem überrascht, dass sie nicht gewonnen hat. In den USA war es so, dass eigentlich CNN sich solide neben Kamala Harris, neben die Demokraten positioniert hat, während Fox News solide auf der Seite von Trump und den Republikanern sich positioniert hat. Und ich glaube, das ist so ein erster Moment, der viele überrascht, weil sie eben geglaubt haben, das, was ZDF schreibt oder das, was SRF schreibt oder das, was ORF schreibt, dass das eintreffen wird. Also ist es immer so ein knappes. Aber es ist so, wenn man das anschaut, ist ja Kamala Harris erst im August sozusagen aufs Parkett gekommen. Vorher kannten die meisten. Sie war zwar Vizepräsidentin, aber sie war nicht sehr bekannt. Und im Juli, wenn ich das kurz erzählen darf, hat der damalige Präsident Joe Biden, also der jetzt noch amtierende, gab es einen sehr interessanten Gipfel. Das war ein NATO-Gipfel in Washington. Und dann hat Joe Biden sozusagen vor versammelter Presse hat er gesagt, und jetzt möchte er eben den sehr geschätzten Präsidenten der Ukraine begrüßen, der ein mutiger Mann ist. Und Zelensky stand neben ihm. Und dann hat er gesagt, begrüßen Sie bitte mit mir Wladimir Putin. Und dann hat man gesehen, dass er Zelensky, den Präsidenten der Ukraine, mit Putin, den Präsidenten von Russland, verwechselt. Und dann haben alle gemerkt, mit Joe Biden geht es irgendwie rein kognitiv sehr, sehr bergab. Das war im Juli. Und dann wurde eigentlich von den Demokraten relativ schnell wurde Kamala Harris positioniert. Sie hat nur August, September, Oktober, eigentlich 3 Monate war sie da, hat sofort volle Unterstützung von den Medien ARD, ZDF bekommen, von SRF und eben auch von ORF. Und dann haben die Menschen im deutschsprachigen Raum oder viele haben dann gedacht, ja, dann wird sie wohl auch gewinnen, wenn das meine Medien sagen. Und jetzt reibt man sich hier die Augen und die Leitmedien sind also hier eigentlich völlig falsch gelegen. Es ist ja nicht einmal knapp, sondern so wie es im Moment aussieht, hat Trump eigentlich in allen wichtigen Swing States gewonnen. Ist noch nicht ganz sicher, ist noch nicht ganz ausgezählt, aber die Swing States sind eben diese Staaten, die mal republikanisch und mal demokratisch wählen. Dass Kalifornien und New York demokratisch sind, dass Oregon und Washington demokratisch sind, das ist klar, das wusste jeder. Da musste man gar nicht warten auf den 5. November. Oder dass Texas und Idaho dass die republikanisch sind, das wusste man auch. Aber die Swing States wusste ich ja auch nicht, was jetzt in Pennsylvania passiert. Und jetzt ist es aber sehr, sehr klar, dass Trump eben diese Swing States gewonnen hat. Und wenn du fragst, eben was bedeutet das für Europa? Wir wissen es im Moment gar noch nicht so genau. Also in erster Linie ist ja der Ukraine-Krieg ein Krieg in Europa. Und wenn Trump den Ukraine-Krieg beenden kann, dann ist das für mich eine gute Entwicklung. Mir liegt am Herzen, dass Kriege beendet werden können.
Wie siehst du das mit dem Nahen Osten? Also das heißt sowohl Gaza, Libanon, Iran. Wie wird Trump sich dort positionieren? Also er hat ja im Wahlkampf hat er gesagt, als Biden gesagt hatte, keine Angriffe auf die Atomanlagen, keine Angriffe auf die Erdölanlagen, hat er gesagt, das ist der Fehler, Biden ist nicht hart genug. Das ist das Erste, was man angreifen muss, ist die Nuklearanlagen. Ist das nur Geblubber gewesen, also Wahlkampfgeblubber, oder wie siehst du das?
Ja, der weiß es. Also die Sache ist natürlich, da würde ich vielleicht an das anknüpfen, was auch Karin Leukefeld schon sehr korrekt ausgeführt hat, dass Trump ja eigentlich gegenüber dem Iran schon sehr viel Geschirr zerschlagen hat. Es gab eben ein Abkommen, in das die USA eingebunden waren, in das der Iran eingebunden war, das dann eben von Trump, der ja im Jahre 17, 18, 19 und 20, er war 4 Jahre lang Präsident, Und diesen 4 Jahren hat er eigentlich sehr aggressiv gegenüber dem Iran gehandelt. Und ich würde mal annehmen, dass er diese Linie beibehält. Also ich sehe ihn eben nicht als hier einen Friedenspräsidenten. Sehr viele Menschen, die auch zu meinen Vorträgen gekommen sind oder die ich sonst getroffen habe und mit denen man noch so vielleicht später spricht, haben dann gesagt, aber könnte es nicht sein, dass Trump ein Friedenspräsident ist? Und ja, könnte sein schon, wenn wir den Konjunktiv nehmen. Das sein kann alles. Also ich bin gern bereit, sozusagen ihm dieses Vorschussvertrauen mal zu geben. Persönlich freue ich mich, dass Robert Kennedy Jr. Vermutlich eine Rolle bekommt im Kabinett. Welche wissen wir noch nicht. Eben, das war das Thema mit dem Thema Gesundheit. Ich hätte jetzt für Robert Kennedy gestimmt, aber hat sich dann zurückgezogen aus dem Wahlkampf. Aber bei Trump ist es eben nicht ganz klar, in welcher Art er Frieden bringen kann, bringen wird. Wenn ich es einordnen darf, bei der Ukraine sehe ich eine Chance, ja, wirklich eine Chance, dass Trump zu Zelensky sagt, hör zu, ich gebe dir kein Geld mehr und ich gebe dir keine Waffen mehr. Und dann muss Zelensky eigentlich sofort Putin anrufen und sagen, okay, wir sind bereit zu verhandeln. Das ist möglich, dass so etwas passiert. Auch J.D. Vance, der Vizepräsident, also der kommende Vizepräsident, eben aus diesem Krieg in der Ukraine aussteigen soll, dass das nicht eine Priorität für die USA ist. Also Friedenspräsident Trump, Fragezeichen, in der Ukraine, sage ich, möglich. Schauen wir die nächsten Monate an. Im Konflikt zwischen Israel und Palästina sehe ich leider überhaupt keinen Fortschritt mit Trump. Da sehe ich ihn nicht als Friedenspräsident, weil eine bedingungslose Unterstützung von Netanyahu, und Netanyahu hat Trump ja auch schon gratuliert, Macron hat auch schon gratuliert, Scholz hat auch schon gratuliert, Putin hat nicht gratuliert, ob er gratulieren wird, weiß ich nicht. Er sagt, ja, vielleicht will er nicht gratulieren, weil die USA sozusagen im Krieg mit Russland sind, indirekt über die Ukraine. Aber zurück zu Israel, da sehe ich eigentlich einfach, diese bedingungslose Unterstützung von Netanyahu führt meiner Meinung nach zu mehr Instabilität im Nahen Osten. Es ist für mich im Moment nicht absehbar, dass Trump Netanyahu anruft und sagt, so, jetzt musst du einen palästinensischen Staat errichten. Das wäre, wie Jeffrey Sachs richtig sagt, meiner Meinung nach der richtige Weg. Also Jeffrey Sachs ist ein amerikanischer Professor, ist selber Jude, ist ein sehr kluger Mann und ich gehe da voll mit der Analyse von Jeffrey Sachs. Eigentlich müssten die USA Palästina als 194. Mitglied der UNO aufnehmen. Das haben sie verhindert mit einem Veto im Sicherheitsrat. Also das war Joe Biden, der dieses Veto über den Botschafter einlegen ließ. Und ob Trump für Palästina als eigenen Staat stimmen würde, ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, jetzt hat er 4 Jahre Zeit und vielleicht kann er uns überraschen.
Es hatte eine Frage, die ich sehr gut fand aus dem Chat hier, und zwar die Neocons. Also das ist ein Thema gewesen in vielen Gesprächen, jetzt in den letzten Wochen. Ist die, also Victoria Nuland und so weiter, wir haben es ja gesehen, dieses Talk in USA zwischen, wie heißt sie, von MSNBC, also die etwas hysterische The Walls Are Closing In Frau, die mit Victoria Nuland sich da unterhalten hat. Und es sieht aber so aus, man könnte glauben, Trump hat ja auch Pompeo als Idioten bezeichnet in dem Gespräch mit Joe Rogan. Besteht Chance, dass die Zeit der Neocons, die ja nicht auf eine Partei festzulegen sind, sondern die sind einfach an der Spitze in der Außenpolitik überall gewesen, dass deren Zeit vorbei ist? Ist das zu optimistisch gedacht?
Also es ist etwas, was ich sicher hoffe, aber man muss es vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen. Also Neocon heißt eben Neokonservative und ihr Haupttext war A Project for a New American Century, also wo sie eigentlich gesagt haben, wir brauchen wieder ein neues amerikanisches Jahrhundert. Gemeint war das 21. Jahrhundert. Ich habe es da hier auch in meinem Buch beschrieben. Und da haben sie gesagt, aber da braucht es natürlich einen großen Zwischenfall wie ein neues Pearl Harbor, ja, bevor sozusagen die Verteidigungsausgaben erhöht werden können und wir überall Krieg führen können. Und dann kam eben 2001 unter Präsident Bush Republikaner und unter Vizepräsident Dick Cheney kamen die Terroranschläge vom 11. September 2001, wo ich ja der Meinung bin, wir wurden angelogen. Wir wurden nie ehrlich über das informiert. Und da danach kam als eines der Kriege von den Neocons, kam der Angriff auf Afghanistan, dann vor allem der Angriff auf den Irak 2003 war eindeutig ein Krieg der Neocons, also Neocons steht für Neokonservative. Und dann vor allem der Putsch in der Ukraine 2014, wo Victoria Nuland mit dem amerikanischen Botschafter Jeffrey Pyatt in Kiew noch telefoniert und sagt, ja, nein, Klitschko, den möchte ich nicht als Premierminister, Yatsenyuk wäre ein guter Mann. Und er wird ja dann Premierminister. Und das Wesentliche zu verstehen ist, die Neocons haben in den 8 Jahren von Präsident Bush, das ist 2001 bis 2008, haben sie sehr viel Einfluss gehabt, also unter Republikanern. Und dann haben sie in den 8 Jahren von Barack Obama, haben sie auch sehr viel Einfluss gehabt. Das ist also der Putsch 2014 in der Ukraine, lief unter Barack Obama und Joe Biden war Vizepräsident damals. Und wie du dir richtig sagst, und ich weiß, dass du es weißt, aber ich erkläre es halt auch für die Zuschauer, die Neocons haben sowohl unter Republikanern wie auch Demokraten führende Stellungen eingenommen. Und jetzt ist halt dann die Frage, als Trump das letzte Mal im Amt war, also 17, 18, 19 und 20, die 4 Jahre, was sozusagen Trump-Years, hat der Pompeo sozusagen als einflussreiche Person in seinem Kabinett, er hatte John Bolton, hatte auch kriegstreiberische Typen an seiner Seite. Mike Pompeo wollte Julian Assange ermorden. Also machen wir uns nichts vor. Also das sind auch Menschen, die wirklich auf Gewalt setzen. Aber gleichzeitig hat Trump halt gesagt, er wolle den tiefen Staat eigentlich auflösen oder bekämpfen. Drain the swamp und let's fight the deep state und diese Dinge. Und ob ihm das gelingt oder ob er das wirklich will, das ist eigentlich das, was ich für die spannendste Frage für jetzt die Jahre 25 bis 29 sehe. Wird er die Verteidigungsausgaben reduzieren? Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Wir sind jetzt bei 900 Milliarden. Ob Trump die reduzieren wird, ich weiß nicht. Robert Kennedy hätte die ja reduziert. Trump denke ich eher nicht. Zweiter Punkt, wird er sozusagen die Anzahl der Kriege, welche die USA in diesen 4 Jahren führen, wird er die reduzieren? Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Da bin ich wirklich sozusagen, wie Jens gesagt hat, wieder total der Historiker. Ich warte die 4 Jahre ab und schaue, was Trump macht. Ich weiß, dass er im Jahr in seiner ersten Präsidentschaftszeit hat er Syrien bombardiert. Da kann man jetzt sagen, er hat den Syrienkrieg nicht angefangen. Der wurde von Barack Obama angefangen. Aber Trump hat schon Syrien bombardiert. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Ah, der hat nie Krieg geführt. Doch, er hat Syrien bombardiert. Und dann hat er eben auch den Irak bombardiert und Soleimani, den hochrangigen iranischen General, dort getötet. Und drittens, das dürfen wir auch nicht vergessen, hat Trump während seiner Amtszeit in Venezuela versucht, Maduro zu stürzen. Das war diese Sache mit Guaido. Und wo man versucht, hat nicht funktioniert. Also ein totaler Kurswechsel erwarte ich jetzt nicht, aber ich wäre positiv überrascht, wenn die USA weniger Kriege führen würden. Weil das ist ja das Argument von meinem Buch Imperium USA, dass sowohl unter Demokraten wie auch Republikanern die USA immer wieder Länder bombardiert haben. Also Clinton war Demokrat, hat den Kosovo bombardiert, Bush war Republikaner, hat Irak angegriffen, Obama war dann sozusagen wieder Demokrat, hat den Putsch in der Ukraine gemacht, hat Libyen bombardiert 2011, dann nach Obama kam eben Trump, 4 Jahre Trump, er hat wirklich keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen, aber er hat Syrien bombardiert, Venezuela fast die Regierung gestürzt, hat auch Assange nicht begnadigt. Und jetzt haben wir 4 Jahre Joe Biden hinter uns und Joe Biden hat meiner Meinung nach Deutschland angegriffen, indem er Nord Stream gesprengt hat. Aber das ist ja, wie gesagt, in Deutschland ein Tabuthema. Aber Joe Biden ist für mich überhaupt kein Friedenspräsident und Kamala Harris wäre es auch nicht gewesen. Also Joe Biden hat die Ukraine vollgepumpt mit Waffen und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil Russland eine Atommacht ist und die USA eine Atommacht sind.
Wir können uns, wir haben tatsächlich für die Leute, die es nicht kennen oder sich nur noch schemenhaft erinnern, den Ausschnitt aus der Pressekonferenz mit Joe Biden, wo es um Nord Stream geht. Neben ihm steht Scholz, vielleicht nochmal einspielen. Immer wieder erhellend.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
We will, I promise you, we'll be able to do it.
Ich nicht zu hören, doch jetzt bin ich wieder freigeschaltet. Das ist ja ziemlich eindeutig, aber wenn man das öffentlich anspricht, dann wird einem das ja gleich um die Ohren gehauen. Haben wir ja gerade Oscar Lafontaine gesehen, in irgendeiner Sendung war es jetzt gerade, wo er das angesprochen hat und vom Moderator gleich entgegnet wurde, die Faktenchecker sagen da aber was anderes. Aber wenn man es sich angeschaut hat, kann man ja nur sagen, also da muss man jetzt ja gar nicht mal so ein großer Analyst sein, um zumindest zu dieser Vermutung zu kommen, dass das, was Daniele Ganser sagt, eher der Wahrheit entspricht als all das andere, was uns darüber von Faktencheckern oder anderen Institutionen erzählt wird.
Ja, man muss halt auch selber prüfen. Also das ist zum Beispiel, diese Aussage ist eben vom 7. Februar 22. Jetzt muss man das einordnen. Am 24. Februar 22, also im gleichen Monat, kam die russische Invasion in die Ukraine. Und dann am 26. September 22 ist wirklich Nord Stream in die Luft geflogen. Und Joe Biden sagt ja in dieser Pressekonferenz, wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, werden wir Nord Stream 2 oder überhaupt Nord Stream, alle vier Pipelines erledigen. Und dann ist es passiert. Es ist wirklich passiert. Dann haben wir Victoria Nuland, die eben auch eine Neocon-Frau ist, die den Putsch gemacht hat in der Ukraine. Gemäß Seymour Hersh war sie direkt beteiligt an der Planung der Sprengung von Nord Stream. Und drittens haben wir Seymour Hersh, der wirklich eine Legende ist. Also Seymour Hersh ist nicht einfach irgendein Journalist, sondern ist eine Legende unter den Journalisten in den USA. Der beste Journalist, ich denke, man darf es so sagen. Und der sagt ganz klar, ich habe Quellen in der CIA, die ich nicht nennen darf. Ich habe Quellen im Pentagon, die ich nicht nennen darf. Aber jetzt erkläre ich euch, wie es gelaufen ist. Und dann erklärt er genau, dass während dieser Übung Baltops 22 eben sozusagen die Amerikaner die Sprengsätze anbringen und wie dann später mit einer Boje diese Sprengsätze gezündet werden. Und das bedeutet eigentlich, dass wir jetzt eine Situation haben, dass ein amerikanischer Präsident, Joe Biden, einen Kriegsakt gegen Deutschland gemacht hat, nämlich Sprengung von Nord Stream. Und der tritt jetzt ab. Also der ist jetzt sozusagen noch im November und Dezember ist er noch im Weißen Haus, aber alle wissen, er ist ohne Macht, weil Trump ist der neue Präsident. Und eigentlich würde man dann erwarten bei ARD oder bei ZDF, also den Leitmedien, dass dort gesagt wird, okay, der Präsident, der Deutschland den Krieg erklärt hat, Joe Biden, tritt ab. Aber das wirst du überhaupt nicht hören. Auf keiner Sendung kannst du jetzt den ganzen Tag ARD und ZDF durchscrollen. Da bekommst du natürlich eingeblendet, in welchen Bundesstaaten die Republikaner gewonnen haben und in welchen Bundesstaaten die Demokraten und so weiter. Diese Information ist schon korrekt bei ARD und auch bei ZDF. Aber die geostrategische Analyse fällt komplett. Also es gibt keine Verbindung von Joe Biden zu Nord Stream. Und es gibt keine Verbindung von der Sprengung von Nord Stream, dass das ein Kriegsakt ist von den USA gegen Deutschland. Das hat Seymour Hersh eben aufgearbeitet. Aber darum bin ich froh, dass es auch Sendungen wie Apolut gibt, wo doch das Meinungsspektrum ein bisschen erweitert ist.
Ich hätte Daniele, zum Schluss noch eine Frage, die sich auch darauf bezieht, was du eben schon gesagt hast, dass viele Menschen in deinen Vorträgen auch immer wieder dich gefragt haben oder dir gesagt haben, dass sie Trump als Friedenspräsident sehen, weil er ja von 2016 bis 2020 keine neuen Kriege angezettelt hat. Nun sagst du zu Recht, dass mit Syrien und die Frage, die sich jetzt für mich daraus ergibt, ist es vielleicht einfach gut, auch gar nicht so sehr darauf zu warten, dass es den neuen Friedensbringer gibt, sondern sich selbst einzubringen, also sich selbst in den Frieden zu bringen. Weil die Gefahr besteht ja immer wieder darin, wir schauen nach außen und gucken, okay, wer kann es für uns richten? Und sicherlich ist es ein Unterschied, ob Kamala Harris oder Donald Trump Präsident ist und es sind andere Rahmenbedingungen. Aber die Verantwortung liegt ja immer wieder bei jedem Einzelnen, sich da einzubringen und für Frieden zu sorgen, weil das ist der kleine Stein, den ich ins Wasser werfe und der Kreise zieht. Also ist vielleicht, müssen wir einfach endlich damit aufhören, auf den Retter zu warten.
Ja, also absolut, da bin ich ganz bei dir, Jens. Ich denke wirklich, dass wir hier nicht in Schablonen denken sollten, so die Republikaner oder die Demokraten sind immer für den Frieden oder immer für den Krieg. Also dass man nicht denkt, hier diese oder die andere Partei bringt den Frieden. Das sollten wir nicht denken, sondern mal selber nachdenken, was kann man in Gesprächen überhaupt für den Frieden beitragen. Und eine gute Technik in Gesprächen, sozusagen den Frieden zu stärken, ist eben, dass man diesen Satz verwendet, den hat Thich Nhat Hanh einmal gesagt, das ist ein buddhistischer Mönch, der ist jetzt verstorben, hat gesagt, man soll immer wieder mal sagen, du hast teilweise recht. Also man muss ja dann nicht sagen, wie viel Prozent, man kann sagen, Maximum 1%, kann man im Hinterkopf denken, aber ich meine, wir haben so viele Streitthemen im Moment auf der Welt, also eben Waffenlieferungen in die Ukraine oder Impfschäden oder Donald Trump oder irgendwie Palästina, Israel. Und da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Auf all diese Fragen gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, ja, der Einzelne kann doch sicher am meisten beitragen für den Frieden. Man soll jetzt nicht auf Donald Trump hoffen, dass er den Frieden für die Welt bringt, sondern man soll lieber auf sich selber hoffen und sagen, welchen Einfluss habe ich? Und dann denke ich, der Einfluss, den wir alle haben, ist vor allem im Gespräch, im persönlichen Gespräch, dass wir also andere Meinungen gelten lassen, dass wir sagen, okay, ich sehe es vielleicht nicht wie du, also zum Beispiel, ob jetzt Deutschland Waffen liefern sollte in die Ukraine oder nicht. Ich finde, man sollte nicht, das verlängert den Krieg, man soll Friedensverhandlungen fördern. Aber wenn jemand sagt, doch, ich finde, man muss an Zelensky Waffen liefern, dann soll man den nicht abwerten. Das ist im Moment das Problem, dass doch sehr viel abgewertet wird. Das ist noch immer, das klingt noch nach aus diesen Corona-Zeiten, wo ich persönlich habe mich damals gegen die Impfung entschieden und dann wurde man sofort als Covidiot abgewertet. Und da finde ich, ist wirklich etwas Altes, das ausläuft und das jetzt langsam hoffentlich auch irgendwann aufhört, dass man sofort, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass man ihn abwertet. Das ist ja nicht die Art, wie wir Aufklärung verstehen. Aufklärung verstehe ich so und ich weiß, dass ihr es auch so versteht, ihr pflegt es auch so, dass wir eigentlich uns zuhören, Argumente austauschen und am Schluss absolut entspannt sind, wenn der andere ein anderes Argument hat und eine andere Perspektive. Also wir können auch mit unterschiedlichen Sichten auf die Welt sozusagen auseinandergehen, aber es ist wichtig, dass wir uns nicht abwerten. Also all diese abwertenden Begriffe, die sollten möglichst bald aus dem deutschen Sprachraum verschwinden. Und ich hoffe, dass es gelingt. Trump hat auch gesagt, er möchte heal the divide, das heißt diese Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten heilen. Das bedeutet eben, dass man auf sich zugeht und sagt, ihr habt auch teilweise recht. Dass man also nicht sagt, nur wir haben recht, ihr seid völlig falsch.
Also, und am Ende, es geht darum, sie nach ihren Taten zu beurteilen, so wie bei jedem Menschen. Nicht nach dem, was sie reden oder sprechen, sondern das, was sie tatsächlich tun. Und da sind wir wieder bei dem, das wird jetzt ein bisschen Zeit brauchen, um zu gucken, was passiert denn da jetzt genau.
Genau, da komme ich gerne in 4 Jahren wieder.
Wir haben jetzt ja wirklich eine Chance. Das heißt, die Sache ist einigermaßen unklar. Europa muss sich neu positionieren. Das habe ich heute den ganzen Tag gehört, auch im Radio, also mit einem anderen Vorzeichen. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie das in Zukunft von uns aus, von Europa, von Deutschland, von Europa aus laufen soll. Ist ja auch eine Frage, die Neutralität der Schweiz, die ich sehr als Deutscher extrem schätze, betrachte ich als Modell. Bitte nicht aufhören damit. Aber das ist eine Möglichkeit für uns, gedanklich daran zu gehen, denn die Politik, die aus den USA kommt, die auch John Mersheimer vorschlägt, nämlich, dass die Amerikaner im Block der größte Schläger sein müssen, damit niemand auf die Idee kommt, ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Diese Idee ist ausschließlich für Amerikaner akzeptabel, für den Rest der Welt nicht. Und dieses Nachdenken darüber, wie das für den Rest der Welt akzeptabel sein könnte, wäre vor 150 oder 200 Jahren eine schöne Aufgabe für Deutsche gewesen. Könnten wir uns daran erinnern, dass es auch jetzt eine schöne Aufgabe sein könnte, eine gute Regelung zu finden, die für alle vernünftigen Wesen, wie das Immanuel Kant in der Schrift zum ewigen Frieden, die immer noch ganz gut geeignet ist dafür, beschrieben hat. Also das ist, und ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Daniele, weil du wirklich das fertig kriegst, nicht aggressiv aufzuklären und trotzdem mit sehr geradem Rückgrat dazustehen, zum Beispiel das mit Nord Stream und mit 9-11. Ja, ja. Ja. Das machst du jetzt schon viele Jahre, ist eine, ich finde, unter Akademikern einzigartige Leistung. Ich kenne niemanden, der das sonst so macht.
Ja, das ist sehr lieb. Danke, Dirk. Und ich bin ja auch der Meinung, dass diese Neutralität hier in der Schweiz eine wichtige Sache ist. Wenn ich noch anfügen darf, wir haben diese Neutralität leider ein bisschen verletzt, indem wir jetzt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen. Also wir sind auch so mit Joe Biden sozusagen in die falsche Richtung gerannt. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, 100.000 Unterschriften zu sammeln und dann können wir eine Initiative machen. Das haben wir jetzt gemacht. Und diese Neutralitätsinitiative kommt vermutlich im nächsten Jahr zur Abstimmung. Und wenn die angenommen wird, also ich weiß das Abstimmungsdatum noch nicht, aber dann muss sozusagen die Schweiz diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland aufhören und wir dürfen dann auch niemals in die NATO eintreten. Das schreiben wir dann in die Verfassung. Und das ist eigentlich auch das, was ich euch in Deutschland empfehlen würde. Ich würde empfehlen, tretet aus der NATO aus und werdet zusammen mit Österreich und der Schweiz so eine neutrale Ecke, weil dann könnt ihr euch, ihr könnt friedlich Handel treiben mit den BRICS-Staaten, ihr könnt Erdgas aus Russland importieren, diese Nord Stream Pipelines wieder reparieren. Eine funktioniert sogar noch von vier. Und ihr könnt aber auch friedlich Handel treiben mit den USA. Der Trump ist ja in erster Linie ein Wirtschaftsakteur, er ist ein Dealmaker. Und Deutschland wäre eben gut beraten, gute Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und China einerseits und gute Beziehungen mit den USA andererseits zu pflegen. Und das schließt sich bei Gottes Willen nicht aus. Man muss nicht, wenn man mit den USA sozusagen zusammen ist, gegen alle anderen in Konfrontation gehen. Das ist nur über diesen NATO-Mechanismus. Darum würde ich sagen, wenn ihr könnt, tretet aus. Aber ich weiß, es ist schwierig.
Naja, von Daniele lernen heißt siegen lernen. Das wäre mein Schlusswort.
Ja. Ich wollte gerade sagen, müssen wir mal gucken, ob es dafür ein Formular gibt, irgendwo, was wir ausfüllen. Nein, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, lieber Daniele. Aber es ist ja schon irgendwie ist verrückt, dass also es jetzt auch zeitlich genauso gepasst hat, dass du zum Ende der Sendung jetzt bei uns drin bist. Und wir wollen natürlich nicht rausgehen aus dieser jetzt mittlerweile fast 5,5-stündigen Live-Sendung, ohne von dir noch einen Ausblick zu bekommen. Und zwar einen möglichst positiven auf die Zukunft. Also dir gebührt von unseren Gästen her zumindest das Schlusswort.
Ja, zuerst danke ich euch für diesen Moderationsmarathon. Alle, die schon mal 5 Stunden moderiert haben, wissen, dass da die Hirndrähte auf Hochleistung laufen. Ich finde es auch wirklich eine Revolution, dass es jetzt eben in den alternativen Medien diese Kommentare gibt zu großen Events. Also zuerst mal Glückwunsch an euch. Und zweitens finde ich, gibt es doch viel Grund zur Hoffnung, weil es sind Umbruchszeiten, es sind revolutionäre Zeiten. Das, was ich im Moment erlebe bei den Vorträgen, kann ich ja nur sagen, ist, dass immer mehr Leute diesen blinden Glauben, die Regierung in Berlin ist weise und sie macht alles richtig, den haben sie abgelegt. Und sie haben nach dem blinden Glauben abgelegt, dass alles, was in der Süddeutschen Zeitung geschrieben steht und was ARD berichtet, dass es objektiv und immer richtig ist. Ich sage nicht, alles, was die Regierung macht, ist falsch oder alles, was ARD sagt, ist falsch. Sage ich gar nicht. Aber dass wir eigentlich mehr in das reinkommen, wo wir sagen, ich prüfe das selber, ich schaue mal, was berichtet Apolut, ich schaue mal, was schreiben die Nachdenkseiten und nein, vielleicht könnten wir doch Freundschaft schließen mit Russland, warum ist denn da Annalena Baerbock so dagegen oder nein, die Impfung mache ich nicht, soll doch Lauterbach selber die Impfung ausprobieren und so weiter. Dass also die Leute selber in eine Art Selbstverantwortung kommen. Und da schließt sich für mich der Kreis mit den Referenten, mit den Menschen, die ihr zugeschaltet habt. Das schließt sich für mich. Das Thema Gesundheit, das Thema Nahe Osten, das plötzlich sind dann alles Themen, wo man merkt, nein, wir haben eigentlich die Möglichkeit, in die Selbstverantwortung zu gehen. Wir haben auch die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Medien wir schauen. Und ich habe jetzt mal einfach gerechnet, die Ungeimpften wurden ja so sehr diffamiert in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das sind also der ganze Sprachraum sind 100 Millionen und die Ungeimpften sind 30 Millionen, 30%. Und dann, wenn von 100 Millionen 30 Millionen sozusagen anfangen zu sagen, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob die Medien hier alles richtig darstellen und ob die Regierung immer in meinem Interesse handelt. dann ist schon viel, oder? Ist ein Drittel. Und auch bei denen, die geimpft haben, oder die für Waffenlieferungen in die Ukraine waren, oder die kommen langsam ins Überlegen und fragen sich, also jetzt habe ich das blind geglaubt, ARD sagt, da muss es richtig sein. Da gibt es also sehr, sehr viel Bewegung. Und ja, 30 Millionen sind viel, das muss man sehen. Die ganze Sache ist revolutionär. Es ist sicher, über die nächsten 4 Jahre wird noch viel passieren. Und ich komme dann gerne wieder in die Sendung, wenn die Präsidentschaft von Donald Trump zu Ende geht in 4 Jahren oder wenn auf jeden Fall die.
Vielleicht jetzt schon mal, wollen wir da jetzt schon mal was abmachen, Daniele? Ich habe einen Kalender hier liegen.
Ja, mach eine Notiz.
Ja, passt dir wieder so 15.15 Uhr, ist das okay?
Das passt, genau, das ist ein guter Super. Tag. Nee, und ich schätze eure Arbeit, ich schätze euch beide sehr. Ich möchte es dann wirklich an dieser Stelle sagen, Jens, wie du den Fair Talk machst, das ist eigentlich das Zeichen, wie man friedlich zusammen kommuniziert. Und zwar zu einer wirklich breiten Palette von Themen. Das finde ich um Welten besser als Markus Lanz und Dirk, was du machst mit Free21, einfach wie tiefgründig du hier in alle Dossiers reingehst, das finde ich um Welten besser als FAZ. Und das möchte ich einfach sagen, wir müssen uns nicht schämen für die Arbeit, die wir machen. Ich glaube, wir bereiten hier sozusagen einem neuen Geist, einem neuen Spirit das Feld.
Vielen Dank. Das berührt mich und das gebe ich gerne auch in die Schweiz an dich zurück, lieber Daniele. Dirk hat es ja auch schon gesagt und freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wo auch immer sehen persönlich und miteinander sprechen, weil das so wichtig ist. Dankeschön.
Ich freue mich. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Wow, Dirk. 5,5 Stunden und es ist mir echt nicht so vorgekommen.
Ja, das ist, ich wollte noch sagen, das war die falsche Aussprache von Faktenchecker. Das wird ausgesprochen, fuck den Checker.
Ne? Ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich bedanken. Wir haben ja schon.
Da nicht für und zurück. Jetzt kannst du auch sagen, da nicht für und zurück und dann ist alles gut.
Ja, und das Schöne ist irgendwie, wir sind irgendwie eine Menschheitsfamilie. Ich sehe diesen Begriff jetzt auch im Chat und genauso ist es. Und daran sollte jeder Einzelne mitmachen, mitwirken und in seine Kraft kommen. Und ja, ich sage dieses Wort jetzt nochmal zum Schluss, in Eigenverantwortung. Danke. Und danke natürlich auch ans gesamte Team, an alle, die in der Regie mitgemacht haben. Unsere Reporter vor Ort, also da haben so viele Menschen dran mitgewirkt an dieser Sendung. Und da möchten wir wirklich auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Wir haben hier teilweise bis spät abends gesessen, haben die Technik eingerichtet, die nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben, zumindest hier mit dem Ton nicht. Aber das ist halt live.
Es ist immer so und es hat letztlich hat's funktioniert. Das ist das Wichtigste und eben für alle. Da ist ein ganzes Team im Hintergrund, die ihr jetzt nicht gesehen habt und an die auch stellvertretend jetzt von uns danke. Ja, okay.
Also bis ganz bald an dieser Stelle. Mhm. Tschüss.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.